SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zur Umweltsendung Global in SWR aktuell mit Elke Klingenschmidt. Was erwartet Sie in der kommenden halben Stunde? Fairer Handel. Äthiopien will jetzt auch verarbeiteten Kaffee exportieren. Grün und lecker, der Spinatbäcker von Kapstadt. Wie können wir klimafreundlich essen? Wir stellen eine Studie im Auftrag des WWF vor und die Umwelt erhalten und Einkommen für Frauen und Fischer sichern. Darum geht es in einem Meeresschutzprojekt an der Südostküste Sansibars. Gleich zu Beginn der Sendung in unserem Gespräch. Weiße Strände und Kokospalmen. Die Schönheit der Insel Sansibar vor der Küste Tansanias im Indischen Ozean zieht massenhaft Touristen an. Das bringt aber nicht nur Geld, sondern auch Probleme für die Umwelt, zum Beispiel Überfischung des Meeres. Und wer nicht im Tourismus arbeitet, hat oft keine Einkommensmöglichkeiten, vor allem die Frauen. Eine private Initiative setzt genau da an. Mit der Gründerin von Marine Cultures, Conny Sacki, habe ich vor Ort über ihre Arbeit in Sansibar gesprochen.
Global, das Gespräch.
Wir sitzen hier am Strand von Jambiani. Wir schauen hinaus auf die Lagune. In dieser Lagune, Frau Sacki, haben Sie vor 11 Jahren angefangen, ein marines Meeresschutzprojekt zu installieren, vor allen Dingen mit Frauen als Mitarbeiterinnen. Welche Rollen spielen denn die Frauen in diesem Nachhaltigkeitsmanagement, was Sie betreuen mit Ihrem Projekt?
Die Frauen, das sind unsere Schwammfarmerinnen, die haben wir einzeln ausgebildet als Schwammfarmerinnen und die verdienen hier ihr Geld mit nachhaltig gefarmten Badeschwämmen.
Warum sind denn die Frauen die Ansprechpartnerinnen jetzt gewesen bei diesen Schwammfarmen? Ganz gezielt, warum die Frauen?
Die Männer hier haben hier viel mehr Möglichkeiten, Arbeit zu finden. Die Frauen haben viel einen engeren Radius. Und für mich ist es auch ganz klar, dass ich die Frauen mehr unterstützen möchte, weil das Geld direkt auch wirklich zu den Kindern kommt und in die Ausbildung.
Warum haben Sie sich denn auf dieses Projekt eingelassen, jetzt hier in Sansibar die Natur zu erhalten und die Küste zu erhalten? Was sind denn hier die größten Probleme an der Südostküste von Sansibar, was das Meer angeht?
Unterdessen sind die größten Probleme die Überbevölkerung, der Druck auf die Lagune, Fischfang, Muschelsammeln, Oktopus, Tintenfische jagen. Es gibt unterdessen viel zu viele Leute und der Tourismus unterstützt das natürlich auch noch sehr. Dann ganz sicher auch der Klimawechsel, was man hier natürlich sehr stark merkt. Die Lagune wird viel wärmer. Das Korallensterben, mit den Korallensterben verschwinden die Fische. Die Menschen hier sind sehr vom Protein abhängig, das die Fische hier liefern. Übersäuerung vom Meer, Verschmutzung. All diese verschiedenen Punkte.
Sie haben sich da ja hauptsächlich auf zwei Arbeitsbereiche erstmal konzentriert, nämlich die Korallen zu züchten und das Schwammfarming. Das Korallenzüchten, warum ist das hier so wichtig? Sind die Korallen hier denn schon so stark geschädigt in der Lagune von Jambiani?
Ja, die Korallen sind sehr stark geschädigt. Also speziell der El Niño 2016 und der 2017 hat sehr viele Korallenblöcke zerstört. Gewisse haben sich wieder ein bisschen erholt. Und wir sind dran, diese Korallen, die in dieser Lagune überlebt haben, also diese starken Korallen, sind wir dran zu züchten und wieder aufzubauen auf diesen kaputten Korallenblöcken, speziell jetzt, bevor sie einfach zerstört werden.
Wie gehen Sie da vor? Wo kriegen Sie das Material her und wie wird das denn vermehrt jetzt, damit man die Korallen wiederherstellen kann?
Wir sammeln in der Lagune, in verschiedenen Plätzen sammeln wir Korallenstücke, die abgebrochen sind und bringen sie in unsere Korallenfarm. Das ist so ein bisschen im tiefen Wasser. Da haben wir, glaube ich, 40 Tische unterdessen. Ich selber kann leider nicht mehr tauchen. Und die werden da mit einem ganz ausgeklüfteten System aufgeforstet, bis sie eine gewisse Größe haben und werden dann wieder ausgepflanzt.
Wie sind denn die Erfolge mit diesem Auspflanzen? Gehen die wieder an? Können Sie das gut sehen?
Ja, neben der Korallenfarm hat es wirklich so unser Hausriff, wo sie angefangen haben zu wieder aufforsten. Und das ist wahnsinnig toll, wie der Unterschied sieht. Und sie haben unterdessen, ich glaube, 12 verschiedene Sites, wo man wirklich sehen kann und hoffen natürlich, dass die jetzt auch ein bisschen resistenter sind.
Der zweite Schwerpunkt neben dem Korallenfarming ist ja das Schwammfarming. Ich habe es schon angesprochen. Was bedeutet das Schwammfarmen jetzt für die Frauen, die hier in der NGO mitarbeiten? Was sind das für Einkommensmöglichkeiten, die Frauen da haben?
Die werden ein Jahr ausgebildet mit uns und kriegen dann eigentlich ihre eigene Farm, die wird aufgebaut in diesem Jahr und sie sind dann selbstständig. Also sie verkaufen ihre Schwämme direkt an die Shops. Die meisten unserer Schwammfarmerinnen kommen aus dem Seegrasfarmen und sie verdienen einfach mehr bei uns als Schwammfarmerinnen. Sie müssen zwar auch mehr Tage rausgehen zur Arbeit, es ist aber weniger körperlich schwer und sie bekommen mehr Geld.
Die Schwämme? Die werden ja zu einem recht stolzen Preis verkauft von ungefähr $25 das Stück. Das ist ja eigentlich nur was für Touristen, die hierher kommen. Sonst kann sich ja ein Einheimischer kann sich diese gezüchteten Schwämme ja gar nicht leisten.
Das ist ganz klar ein Produkt, das wir verkaufen an den Tourismus hier. Und der stolze Preis kommt daher, dass das halt wirklich ein nachhaltig produziertes Fairtrade-Produkt ist und das hat halt auch seinen Wert. Im Gegensatz zu unseren Schwämmen aus der Mediterranean See, in Griechenland kriegst du Schwämme für 5 Euro, der ist aber auch nicht nachhaltig gefarmt, sondern da taucht man runter und die schneiden einfach das ganze Tier ab, das ist ein Lebewesen und das stirbt und du hast dann einen Schwamm, der halt viel billiger ist.
Wie viele Frauen sind jetzt sozusagen selbstständig tätig über euch?
Jetzt haben wir die 13. Auszubildende. 11 sind schon selbstständig, also 11 Farmen, die selbstständig produzieren. Und 2 Frauen, die noch im Aufbau sind von der Farm.
SWR Global, das Umweltmagazin, im Gespräch mit der Nachhaltigkeitsmanagerin Conny Sacchi. Sie hat vor 11 Jahren auf der tansanischen Insel Sansibar ein privates Meeresschutzprojekt gegründet. Ein anderer Aspekt der Arbeit ihrer Organisation ist ja zum Beispiel auch, dass sie mit den Fischern zusammenarbeiten, dass sie erreichen wollen, dass die Oktopusse eine Schutzzeit bekommen im Jahr. Wie gefährdet sind denn die Oktopusse jetzt hier?
Hier die Ostküste von Sansibar ist eigentlich der Platz, der meisten Oktopusse hat. Jambiani das ist wie bei uns die Rösti, das ist das Nationalgericht eigentlich von Jambiani. Und die Einheimischen können sich den Oktopus fast gar nicht mehr leisten. Der ist jetzt unterdessen so teuer geworden mit dem Tourismus, dass sie lieber das Geld nehmen, anstatt ihn selber zu essen. Und sie fangen viel weniger und sie fangen immer kleinere.
Und diese Schutzzeiten, wann sind die für die Oktopus und werden die überhaupt eingehalten jetzt von den lokalen Fischern?
Wir haben jetzt 2 Jahre eigentlich zusammen mit den Fischerkomitees Awareness-Programme aufgebaut. Also wir haben sehr viel informiert und haben jetzt erreicht, dass es nicht nur Schonzeiten für den Oktopus gibt, sondern sie sind jetzt am Aufbau von No-Take-Zones für Fische allgemein. Heißt, dass sie 2 Zonen einzäumen, wo man nur noch mit der Leine fischen kann. Also es ist kein Spearfishing mehr erlaubt, es ist kein Netzfischen mehr erlaubt. Freut uns wahnsinnig nach so vielen Jahren Arbeit. Und wir hoffen jetzt mit diesen neuen Schutzzonen, dass das wirklich funktioniert und dass sie dann auch in 1-2 Jahren sehen, dass das etwas bringt.
Auf der Homepage von marinecultures.org finden Sie alle Informationen über das Projekt und wie Sie es bei Interesse auch unterstützen können. Wir bleiben in Afrika. Der äthiopische Kaffee ist berühmt, allerdings verdienen daran hauptsächlich die Händler und Röstereien in den Importländern. Das soll sich jetzt ändern, berichtet Antje Dikans.
In der Kaffeefabrik, etwas außerhalb der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, liegt ein betörender Duft in der Luft. Denn in einem heißen Kessel werden Kaffeebohnen langsam angeröstet. Etwa 30 Kilo passen hier rein. Felix Ahlers schnuppert und ist zufrieden.
Die Bohnen sehen super aus, sehr einheitlich von der Größe, sehr schön von der Farbe.
Der Unternehmer ist Vorstandsvorsitzender von Frosta aus Norddeutschland. Eigentlich denkt man bei dem Familienunternehmen eher an Tiefkühlkost. Aber vor einigen Jahren stieg Felix Ahlers ins Kaffeegeschäft ein.
Wir sind tatsächlich auf jeden Fall der Erste, der angefangen hat, in Äthiopien den grünen Kaffee zu rösten und erst dann nach Deutschland zu exportieren. Und ich glaube, das ist eine gute Bewegung, weil das dazu führt, dass eben das Land mehr von seinem eigenen Kaffee profitiert.
Ein Kilo gerösteter Kaffee kostet auf dem Weltmarkt fast doppelt so viel wie die rohen Bohnen, die sonst aus Äthiopien exportiert werden. Damit fließt also deutlich mehr Geld hierher. Außerdem gibt es in der Rösterei zusätzliche Arbeitsplätze. Für das Entwicklungsland sind die enorm wichtig. Felix Ahlers steht ganz hinter dem Konzept Handel statt Hilfe.
Wir sagen ja auch, letztlich ist es Trade, not Aid. Das heißt also, ich glaube schon daran, dass echte wirtschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe mit afrikanischen Ländern wie Äthiopien eigentlich langfristig der richtige Weg ist.
Deswegen hat sich der Unternehmer jetzt auch darum bemüht, dass die Rösterei ein IFS-Zertifikat bekommt. Diese Zertifizierung bedeutet, dass bei der Produktion in Äthiopien europäische Standards erfüllt werden müssen. Die Fabrik musste dafür nochmal gründlich umgebaut werden, erzählt Felix Ahlers einige Zeit nach dem Röstereibesuch am Telefon.
Wir haben die Rösterei jetzt in den letzten 12 Monaten nochmal an dieses neue Konzept auch und diese Standards angepasst, sodass man eigentlich jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich eine Rösterei hat, die komplett auf gleichem Niveau auch produziert wie hier die Röstereien in Europa.
Ungewöhnlich ist auch, dass der Produktionsprozess selbst nach dem Rösten noch weitergeht. Die Bohnen werden in einer Nebenhalle direkt eingetütet. Auf den Packungen prangt der Aufkleber Solino Kaffee. Auch das Etikett ist hier hergestellt. Insgesamt sind so 150 Arbeitsplätze entstanden. Weil viele der Jobs eine Ausbildung und Erfahrung erfordern, bekommen die Beschäftigten ein in Äthiopien überdurchschnittliches Gehalt. Für Felix Ahlers ist das ein Weg, um junge Menschen davon abzuhalten, auszuwandern. Manager Samson Moges ist einer der Mitarbeiter bei Solino Coffee mit so einem qualifizierten Job. Er weiß viel über Kaffee, aber auch darüber, wie man einen Betrieb führt.
In this specific Solino project, what we're doing is adding value at origin.
In diesem Projekt sorgen wir dafür, dass wir aus unseren Produkten selbst Profit ziehen. Wir haben damit einen ganz anderen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation im Land. Ich liebe meinen Job, auch weil wir hier wie eine Familie sind.
I love my job because we are like a family here.
Bis jetzt schickt Solino etwa 200 Tonnen gerösteten Kaffee im Jahr nach Deutschland. Verglichen mit den 250.000 Tonnen Rohkaffee, die Äthiopien im Jahr exportiert, sind das nur ein paar Bohnen. Aber für Felix Ahlers ist es ein Anfang.
Wir würden gerne irgendwann auch mal 1.000 Tonnen machen, sodass dann insgesamt unser Ziel ist, auch 1.000 Mitarbeiter zu haben.
Vor 10 Jahren hat er sein Spinat-Imperium gegründet. Und auch die Corona-Pandemie hat ihn nicht klein gekriegt. 6 Läden in Kapstadt zieren das Label Spinach King, Spinatkönig. Die Farbe seiner Läden ist Programm. Quietschgrün sind die Container mit den Cafés und Backstuben. Jana Gent hat Lofefe Nomanja getroffen.
Das hier ist das Spinach King Café mit gesundem Essen. Wir sind mitten in Khayelitsha und hier hat alles angefangen. 2011 habe ich noch im Ofen eines Nachbarn gebacken. Das hier ist die erste Filiale, aber dabei ist es nicht geblieben. Inzwischen gibt es 4 Filialen in Kapstadt. Und im Nachbartownship Langa wird in großem Stil gebacken. Denn auch Läden in der schmucken Innenstadt verkaufen die Spinatbrote. Lofefe legt Wert darauf, dass nur Ökospinat verwendet wird. Mehl, Basilikum und Olivenöl. Alles muss bio sein. Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker gibt es nicht. Was der Spinatkönig im Angebot hat, klingt völlig trendy. Spinat-Käse-Muffins, Säfte und Smoothies, Burgerbrötchen, Sandwiches mit Avocado, Mozzarella und Ei. Lofefe geht es um gesunde Ernährung, denn die ist in Townships in Südafrika alles andere als normal. Gesund und lecker essen, das ist aber nicht alles. Neben dem Container wachsen nämlich in mehreren Reihen und von einem Zaun umgeben ein paar hundert zarte Spinatpflänzchen.
Spinach King is about a healthy eating, healthy lifestyle, but also conservation and.
Meine Marke dreht sich um gesundes Essen und gesundes Leben. Aber wir wollen auch nachhaltig sein und Grünflächen schaffen. Sieh dich doch um, es ist dreckig, überall liegt Müll rum. Hier, wo jetzt der Spinat wächst, sah es mal ganz genauso aus. Also wir machen die Gegend auch grüner. Auf die Frage, warum es aber ausgerechnet Spinat sein sollte und nicht vielleicht Karotten oder Kürbis, kommt der 34-Jährige mit einer erstaunlichen Erklärung. Zumindest für Leute, die in der Stadt leben. Spinat ist ein Gemüse, das pflanzt du heute und in 3 bis 4 Wochen kannst du ernten. Spinat wächst auch das ganze Jahr über. Es ist doch bemerkenswert, dass Spinat auch wirklich überall wächst und er enthält viel Chlorophyll. Das Blattgrün ist tatsächlich allgegenwärtig, auch wenn Lufefes Gesichtsmaske schwarz, sein Hemd rot und das Sakko blau ist. Trotzdem könnte sein Spitzname schon auch Popeye sein, oder? Die Leute haben das versucht, aber so bekannt Popeye auch war, das ist lange her. Viele nennen mich einfach Spinach, also Spinat, weil sie Popeye gar nicht mehr kennen. Kein Wunder, seit die bekannte Comicfigur zum ersten Mal aufgetaucht war, sind gut 90 Jahre vergangen. Deutlich frischer sind die Erinnerungen an den Lockdown. Auch die Bäckerei des Spinatkönigs hat eine Weile schließen müssen, sich aber gehalten. Dieser Tage soll auch in Johannesburg eine Filiale eröffnet werden mit dem Brot, das herb schmeckt, ganz leicht würzig und tatsächlich ein klein wenig nach Spinat. Und nebenbei gesagt, es ist auch lecker.
Klar, lecker muss das Essen sein. Besser noch, lecker und gut fürs Klima. Der World Wildlife Fund, WWF, hat in einer Studie untersuchen lassen, wie viel nachhaltiger unsere Ernährung wäre, wenn wir weniger Fleisch und Käse essen würden. Ein Beispiel aus der Studie: Wenn wir alle nur einmal in der Woche auf Fleisch verzichteten, könnten 600.000 Hektar Anbaufläche und 9 Millionen Tonnen an Treibhausgasen eingespart werden. Uwe Jahn berichtet.
Was wir heute essen, bestimmt, wie es auf der Welt aussieht. So stammt ein Drittel der Lebensmittel auf unseren Tellern aus tierischer Produktion, also Fleisch, Wurst, Eier, Milchprodukte. Für dieses tierische Drittel treibt der Mensch einen Riesenaufwand zu Lasten der Umwelt und des Klimas. Ulrike Eberle von der Nachhaltigkeitsberatungsfirma Corsus hat es für den WWF untersucht.
Dann werden für dieses ein Drittel tierische Produkte 75% der landwirtschaftlichen Fläche genutzt und 69% der Treibhausgasemissionen emittiert.
Beispiel Sojaanbau. 96% der Sojabohnen werden zu Tierfutter, nur 4% landen auf unseren Tellern. Das Problem, gerade für Soja werden Urwaldflächen gerodet. Das verschlimmert den negativen Effekt fürs Klima noch. Tanja Dräger weist darauf hin, dass der Ackerboden auf der Welt in Zukunft knapper wird. Fläche, die dringend auch für anderes gebraucht wird.
Zum Beispiel für den Anbau von Energiepflanzen, für Biokraftstoffe, Getreide zum Beispiel für Bioethanol, Raps für Biodiesel. Wir haben eine sehr große Fläche derzeit belegt für Mais zur Erzeugung von Biogas. Wir benötigen aber auch sehr viel Fläche für die Erzeugung von Pflanzen für Textilien, denken Sie an Baumwolle. Wir brauchen Pflanzen für Biokunststoffe, für Arzneimittel, für die chemische Industrie oder zum Beispiel Kartoffeln als industrielle Stärke.
Die Forderung des WWF, nicht mehr und nicht weniger als eine Ernährungswende. Damit Alltagsbeobachtungen wie diese von Tanja Dräger der Vergangenheit angehören.
1 Kilogramm Hühnerschenkel kostet 1,80 Euro im Angebot. Ein ganzes Huhn für 2,50 Euro, da ist Brokkoli oder Aubergine tendenziell teurer als diese Ware. Da denken wir, das kann nicht sein, das ist eine falsche Balance. Hier gilt es wirklich nachzusteuern und andere Anreize zu setzen, sodass man sich zukünftig gesund und nachhaltig ernähren kann.
Nachhaltige Lebensmittel sollen günstiger, konventionelles Fleisch dagegen teurer werden, indem der Staat das eine weniger und das andere mehr besteuert. Die Folge laut WWF, mehr Essen, das umweltschonend, sozial verträglich und klimaschonend hergestellt oder fair gehandelt wird. Der WWF empfiehlt höchstens 470 Gramm Fleisch pro Kopf und Woche. Vegetarische oder gleich ganz vegane Ernährung schützen Umwelt und Klima noch mehr. Das Vorurteil, mit weniger Fleisch schmecke es nicht, versucht der WWF auf seiner Homepage ganz praktisch zu entkräften.
Wir haben ein Wochenmenü kreieren lassen von einer Köchin, von morgens, mittags, abends, von Montag bis Sonntag für die flexitarische Ernährung, also mit Fleischgenuss, wo auf einen Blick sichtbar wird, ja, es ist machbar und es ist nicht eintönig und es sind auch nicht halbleere Teller, sondern es ist vielfältig und köstlich und man hat Lust auf mehr.
Wenn es schmeckt, fällt es dem Menschen leichter, seine Ernährung umzustellen. Das weiß auch der WWF. Und wenn wir anders essen, könnten wir die Welt verändern.
Zum Schluss ein Blick nach Italien. Energie aus der Sonne, das klingt ja gut. In der Toskana plant die Firma Iberdrola einen gigantischen Solarpark in der Größe von 110 Fußballfeldern. Dagegen macht eine Bürgerinitiative mobil, weil sie um die Schönheit ihrer Gegend fürchtet. Umweltexperten halten es allerdings für unrealistisch, dass Italien überhaupt seine Klimaziele ohne große Solaranlagen erreichen kann. Jörg Seiselberg berichtet.
Das Lavendelfeld auf der Anhöhe leuchtet in kräftigem Violett. Daneben glänzen in der Mittagssonne Oliven- und Pinienbäume, dazwischen ein paar Kakteen. Luigi Scognamiglio steht in seinem Natursteinhaus und deutet Richtung Süden. Hügel und Täler sind dort zu sehen. Erahnen lässt sich das Meer der toskanischen Küste. Schauen Sie sich um. Es reicht, das hier zu sehen. Es ist ein sehr typischer Ort für die mediterrane Vegetation. Die Natur drückt nach wie vor eine große Artenvielfalt aus. Eine Natur, die Scognamiglio und seine Mitstreiter der Bürgerinitiative Pro Montauto gefährdet sehen. Durch Sonnenenergie. Genauer durch eine Photovoltaikanlage, die das spanische Energieunternehmen Iberdrola unterhalb von Manciano am südlichen Rand der Toskana errichten will, unweit des Ortsteils Montauto. Mit über 110 Hektar, was den Ausmaßen von 110 Fußballfeldern entspricht, würde die Photovoltaikanlage die bislang größte in dieser Region, sichtbar von allen Hügeln der Umgebung. Umweltfreundliche Energieproduktion verspricht das Unternehmen. Das Ganze sei vielleicht sauber, aber hässlich, kontert Scognamiglio, der als Produzent von Biokosmetik selbst Ökounternehmer ist. Wir sind überhaupt nicht dagegen, dass wir auch hier in Italien für eine Klimawende auf Sonnenenergie setzen. Wir sind aber gegen maßlose Lösungen mit gigantischem Bodenverbrauch, die uns der großen Ressource beraubt, die wir haben, der unbeschädigten Natur. Scognamiglios Bürgerinitiative hat unter anderem bei der Region Toskana Alarm geschlagen. Dieser hat den Antrag auf Bau der Megasonnenenergieanlage zunächst einmal abgelehnt. Aber Italien befindet sich bei diesem Thema im Zwiespalt. Denn nach den europäischen Vereinbarungen für 2030 muss das Land seine Produktion aus erneuerbaren Energien fast verdoppeln, innerhalb der nächsten 9 Jahre. Eine Energiewende als Kraftakt, sagt Massimo Dentice d'Accadia, Professor für Energietechnik an der Universität Neapel. Ein Kraftakt, bei dem die Sonnenenergie eine zentrale Rolle spielen soll. Es gibt noch sehr viel Raum, um den Anteil der Sonnenenergie in Italien zu verbessern. In den Plänen der Regierung wird vor allem auf einen Ausbau im Solarbereich gesetzt, um die angestrebte Quote bei der Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen zu erreichen. Zurzeit produziert das nicht sonnenverwöhnte Deutschland fast doppelt so viel Solarenergie wie das Sonnenland Italien. Bis 2030 will Rom aber aufgeholt haben. Ohne Großanlagen sei dieses Ziel nicht machbar, betont Dentice d'Accadia. Die Ziele sind derart ehrgeizig, dass ein Beitrag von industriell großen Anlagen unvermeidlich sein wird. Allerdings empfiehlt auch der Energietechnikprofessor, riesige Solaranlagen eher in Industriegebieten zu errichten und nicht in Gegenden, in denen Tourismus und schützenswerte Natur eine Rolle spielen. Vor dem obersten italienischen Gericht läuft derzeit ein Verfahren, in dem geprüft wird, ob die Region Toskana die Kompetenz hat, den Bau von Solargroßanlagen zu stoppen. Das Unternehmen hat sich trotz mehrfacher Anfragen per Telefon und Mail nicht zu dem Fall geäußert. Im schriftlichen Antrag an die Region hatte Iberdrola unter anderem argumentiert, auf der geplanten Fläche befinde sich nichts, was besonders schützenswert sei oder unter Naturschutz stehe. Bürgerinitiativensprecher Scognamiglio schüttelt den Kopf und entgegnet: Wir sind nicht einverstanden mit diesem Konzept von nichts. Es ist eine Gegend, die Ursprünglichkeit und Artenvielfalt erhalten hat. Das Nichts ist in diesem Fall etwas Wunderbares, das es zu erhalten gilt.
Fast philosophisch dieser Gedanke über das Nichts. Und damit geht diese Ausgabe des Umweltmagazins Global zu Ende. Ich bin Elke Klingenschmidt. Danke für Ihr Interesse.